Ich weiß, das sieht man jetzt leider im Internet nicht so gut. Ja, habt ihr da schon was erlebt? Ich sehe, ich habe echt cool, dass es offensichtlich schon Ergebnisse hervorbringt. Wenn ich mal schaue, was die Michi Bartuska erlebt hat, was die Elke erlebt hat, da tun sich schon Dinge und das finde ich extrem ermutigend. Genau, und ich gehe mir selber damit auch auf die Nerven. Ja, ich sag's euch nur. Es ist jetzt nichts, was ich nur euch bisackel damit, sondern weil ich weiß, das brauche ich selber auch, diese permanente Erinnerung, dass ich mir permanent sage, hey, tsch, 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 bleib dran, hör nicht auf, lass nicht locker, weil das ist, ich sag's einmal so, es ist unsere geistliche Lebensversicherung. Weil wenn wir da dranbleiben, dann geht's uns gut. Und wenn wir da nicht dranbleiben, dann geht's uns nicht so gut. Genau. Und ich wollte euch noch was ganz, bitte. Genau, ja, danke Michaela. Genau, mit geistlichen Übungen, ich lese nur vor, was da oben steht, mit geistlichen Übungen in Gottes Gegenwart. Das sind nur die 8 Dinge da. Bibel lesen, Austausch mit Gott, Stille, Tagebuch, Anbetung, Fasten, Opferbereitschaft, da geht es vor allem um Geld, aber nicht nur, auch um Zeit und Energie. Dienen, von sich selber wegschauen und auf den anderen schauen, meine Bedürfnisse zurückstellen und Gemeinschaft, auch den Austausch miteinander. Ich merke das jetzt, auch wenn man dann mit Menschen betet, denen es gerade nicht so gut geht, denke ich mal, ich bin so dankbar dafür, dass Gott es so eingerichtet hat, dass wir nicht für uns alleine stehen. Weil dadurch, dass wir eine Familie sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, können wir füreinander da sein. Können wir die, die Glauben haben, für die einstehen, die denen es schwerfällt, die gerade keinen Glauben haben, können wir für die beten, die halt da gerade am Boden liegen. Auch wenn es jetzt nur momentan ist, so wie die Elke es erzählt hat. Ne? Also wir brauchen einander. Und ich brauche auch andere Menschen um mich herum, weil ich sonst nicht weiterkomme persönlich, weil ich sonst ewig stehen bleibe und meine eigenen Fehler fallen mir nicht auf, wenn ich für mich alleine bin. Aber wenn ich mit anderen zusammen bin, dann wäre ich sehr wohl damit konfrontiert, wo ich Veränderung brauche, weil es in meinem Herz noch nicht so gut ausschaut. Ja. Und eins ist mir noch wichtig, letzter Woche, da habe ich ja das Video gezeigt, wo die Margit und die Anna erzählt haben, was mit mir passiert ist. Und mir war das wichtig, dass nicht ich darüber rede. Ja? Ich habe es natürlich auch gemerkt, dass die Dinge anders wären. Ja? Aber ich finde es besser, wenn dann andere erzählen, wie sie mich erleben, weil groß reden kann man leicht. Und dann wisst ihr nicht, ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht. Aber wisst ihr, ich habe mich nicht bemüht darum. Diese Dinge sind nicht passiert, weil ich mich mehr zusammengerissen habe. Die sind nicht passiert, weil ich mich bemüht habe, freundlicher zu sein, weil ich mich bemüht habe, netter zu sein, weil ich mich bemüht habe, mehr Rücksicht zu nehmen, ja. Ich habe mich darum nicht bemüht. Ich wollte einfach nicht mehr so ungut sein. Dadurch, dass ich mehr Zeit mit Gott verbracht habe, habe ich das Bedürfnis gehabt, verständnisvoller zu sein, liebevoller, barmherziger. Ja? Nur damit euch klar ist, wie das funktioniert. Ja? Das ist so wichtig. Genau. Und wir wollen ja auch euch ein bisschen berichten darüber, wie das so ist mit den einzelnen geistlichen Übungen, wie das im Alltag ganz praktisch funktioniert. Und ich möchte gerne damit anfangen, über Anbetung zu sprechen. Die Estera wird das, werde ich auch noch fragen, ob sie darüber was erzählen mag vielleicht. Schauen wir mal. Sie wird wahrscheinlich was anderes erzählen, weiß ich nicht. Aber weil auch, dass Menschen da unterschiedlich sind. Warum ausgerechnet Anbetung? Ich sage das deswegen, ich merke, ich bin wirklich schon angestrengt von Corona, dritter Lockdown, Schule, Hausunterricht und dem ganzen Drum und Dran. Und dann noch das alle auf und ab und hin und her bei uns in der Kirche, aufmachen, zumachen, wie viele Leute können kommen und so weiter und so fort. Ja. Dann kommt noch meine Arbeit dazu, die auch nicht immer ganz, ganz unanstrengend ist, bei Jugend am Werk, in der Behindertenwohneinrichtung, wo ich arbeite. Ich bin echt müde und mir geht's gerade in den letzten Wochen ist es mir oft so gegangen, es geht in meinem Kopf nichts mehr rein. ich schlage die Bibel auf und das geht, man hört es zwar nicht, aber so bildlich im übertragenen Sinn geht das da rein und da raus und dazwischen ist nichts mehr in der Lage, es zu bremsen und irgendwas zu tun damit. Ja. Nicht immer, aber immer wieder. Ja. Und dann brauche ich andere Wege, um Gott zu begegnen, wenn es da auf der Ebene nicht funktioniert. Und ich bin ein Mensch, der extrem empfänglich ist für Musik. Ich bin mit aufgewachsen in einem Elternhaus, wo mein Vater die Wiener Klassik rauf und runter gespielt hat, wo Ö1 gelaufen ist und Ö3 böse war. Als Teenager habe ich dann natürlich das böse Radio gehört. Aber ja, Musik berührt einfach was ganz, ganz tief drinnen in mir. Und ich bin auf der anderen Seite ein Mensch, der, also die Magin und ich sind das Gegenklischee, sie ist die Rationale und eher der Verstandesmensch und ich bin der Gefühlsmensch. Was heißt Gefühlsmensch? Gefühlsmensch heißt, für mich ist das wesentliche Entscheidungskriterium, um Dinge zu beurteilen, wie spürt sich was an? Ja? Wie fühlt sich was an für mich? Das ist für mich wichtig und da kann ich besser oft Dinge einschätzen und beurteilen, als wenn ich es mal mit dem Kopf durchdenke. Ich tue das natürlich dann trotzdem auch und es gibt Situationen, da brauche ich den Kopf mehr als mein Gefühl. Aber so von der grundsätzlichen Ausrichtung bin ich ein Mensch, der viel mehr in emotionalen Bildern denkt und in emotionalen Bildern Dinge einordnet und beurteilt und so, als mit dem Kopf, ja. Und dann, weil ich eben so auf dieser emotionalen Schiene sehr leicht anzusprechen bin, funktioniert das mit Musik bei mir so gut. Ja. Das ist Spannende ist, ich höre mal, mir ist aufgefallen, auch das habe ich auch nicht angestrebt, aber im letzten halben Jahr, ich höre mal kaum noch Musik von nichtchristlichen Musikern mehr an. Ja. Nicht, weil ich das böse finde, nicht, weil ich mich fürchte vor irgendwelchen bösen Einflüssen. Oh Gott, wieso? Jesus, der in mir lebt, ist größer als was auch immer da auf mich einprasseln kann. Ja? Aber ich will mich dem einfach nicht mehr aussetzen. Ich will nicht, dass da etwas mich so tief drinnen berührt, was nicht von Gott kommt. Das ist ganz banal und ganz einfach. Also jetzt das hat nichts mit Angst, nicht mit nichts mit irgendwas Übergeistlichem zu tun. Das ist wiederum eine ganz vernünftige, bodenständige Entscheidung. Was tut man gut, was tut man nicht? Gut, fertig. Ja. Und das Interessante ist, mir hilft es am besten, wenn ich mal die alten Hadern anhöre. Ich liebe ja Musik aller Stilrichtungen und auch ungewöhnlicher Stilrichtungen und so weiter und so fort. Und das Erstaunliche ist, gerade bei Anbetungsmusik liebe ich am meisten die alten Hadern. Zum Beispiel, es gibt dieses uralt Vineyard-Album Come Now is the Time to Worship. Ein Traum vom Stil her, so 90er Mainstream-Pop, jetzt wirklich nicht das, was ich mal als erstes anhören würde, ja. Aber da ist eine geistliche Kraft dahinter, die mich jedes Mal berührt und die mir richtig gut tut. Und gerade da, also mir tut's gut, wenn ich wirklich bei Gott auftanken will in der Anbetung, tut's mir viel besser, wenn ich einfache, schlichte, wenig extravagante Musik nehme, gut vertraute Musik, weil da kann ich mich dann wirklich entspannen und da komme ich dann wirklich in Gottes Gegenwart, da kann ich dann sozusagen mein Hirn ausrauchen lassen in der Musik, alles einmal loswerden, was mich stresst, den ganzen Trubel da rundherum und so weiter. Und dann kann Gott mich da berühren drinnen und dann geht es mir einfach gut, weil ich in seiner Gegenwart bin. Und ich möchte euch das auch mitgeben, weil es mir wichtig ist, euch zu sagen, seid nett zu euren Gefühlen, seid nett zu eurer Gefühlswelt. Ihr braucht das, ja. Der Mensch ist eine Einheit. Dieses Bild, dass der Verstand über alles andere regiert, ist ein zutiefst unbiblisches. Das ist heidnische Philosophie, das ist das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir haben ein Herz und das Herz ist Verstand, Gefühlswelt, Sehnsucht, Wille. Und das sind gleichberechtigte Dinge, die da drinnen sind, ja. Und unsere Gefühle brauchen wir genauso. Und wir brauchen es, dass es auch unserer Gefühlswelt gut geht, dass wir ein bisschen aufschauen auf die und dass wir die nicht mit dem Verstand da und so tisch, tisch, tisch niederprügeln. Ja. Manchmal ist es wichtig, dass der Verstand die Gefühle zur Ordnung ruft, ja, Aber auf der anderen Seite haben auch schon meine Gefühle meinen Verstand zur Ordnung gerufen, wo der Verstand sich was wunderbar zurecht argumentiert hat und die Gefühle dann gesagt haben, na, das ist aber trotzdem nicht gut. Und gut war es, dass ich nicht auf den Verstand gehört habe, ja. Genau. So viel zu der geistlichen Übung, die mir jetzt gerade wirklich viel hilft. Und ja, die Bibel spricht mich natürlich auch immer wieder an. Aber gerade wenn man müde ist und ausgelaugt und so weiter, dann braucht man Hilfe, wenn man andere Werkzeuge auch noch in der Hand hat, um Gott zu begegnen, bei ihm aufzudanken, sich ihm zuzuwenden. Genau. So viel dazu. Ich komme zum heutigen Bibeltext. So, das habe ich jetzt nicht ausgebessert, die Überschrift, das sollte eigentlich heißen bis 11. Ihr seht schon, das ist heute nur die halbe Predigt, die ich vorbereitet habe. Weil diese Stelle so dicht ist und gerade die Verse 12 bis 14 so dicht sind, dass es unmöglich ist, die in eine Predigt reinzupacken. Und was ich finde, es wäre unglaublich schade, wenn wir da jetzt nur so schnell drüber gehen, nur damit wir es halt gemacht haben. Ja. Dann lieber kürzer und Plan ändern, als bei so wichtigen Texten dann drüber hudeln und das Beste versäumen. Genau. Ich lese den Bibeltext vor. Dieser Teil des Textes ist aus der Neues Leben Übersetzung. Ich werde jetzt auch immer wieder andere Übersetzungen bringen. Meine Referenz ist immer die Elberfelder, weil die ist am nächsten an den griechischen Texten. Und dann, ich habe viele Übersetzungen daheim. Ich habe, glaube ich, 8 oder 9 verschiedene Bibeln zu Hause. Deutsche, nicht verschiedensprachige. Und das ist super, weil in jeder Übersetzung findet man manchmal Punkte besser herausgearbeitet. Oder so, wie es einfach jetzt für die Situation besser passt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieser Text, wie in die Neues Leben Übersetzung bringt, bringt das genau heraus, was Gott uns hier und jetzt sagen will. Der Paulus schreibt, deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Die Hervorhebungen sieht man da jetzt nicht so gut, macht nichts. Ich nenne das den Stufenplan der inneren Erneuerung, worüber ich heute sprechen möchte. Und ich sehe da 4 Schritte. Der Schritt 1 ist Erkenntnis. Also wir bitten Gott, euch Einsicht zu schenken für das, was er in eurem Leben bewirken will. Da geht es um diese ganz grundsätzliche Frage, wozu bin ich überhaupt da? Wozu das Ganze? Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Talente? Wo kann ich mich einbringen? Wo bin ich richtig gut? Was habe ich anderen zu geben? Ja. Wo kann ich am besten was bewegen und verändern? Weil diese Sehnsucht ist ja ganz tief drin in uns hineingelegt. So hat uns Gott ja geschaffen. Es ist ja eine tiefe Sehnsucht von dem Menschen, irgendwas zu bewirken, irgendwas zu bewegen, nicht einfach so tralala dahin zu leben. Das machen verletzte Menschen. Wenn sie oft genug schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann zieht man sich auf das zurück. Ja, aber das ist nicht das, wie wir leben sollen. Oder wie Gott sich wünscht, dass wir leben. Sagen wir es so herum, ja. Wie sieht Gott mein Leben und meine Talente? Und um das erkennen zu, braucht man Gottes Hilfe, da braucht man den Heiligen Geist. Und da sind wir wieder bei dieser Liste. Genau, da brauchen wir diese Werkzeuge. Das sind die Werkzeuge, die mir helfen, das zu verstehen. Ja? Mir ist noch ein ganz wichtiger Gedanke gekommen zu den geistlichen Übungen. Der Schlüssel, damit mich die wirklich weiterbringen, ist, wenn das Ziel von dem Allen nicht meine Heilung, meine Wiederherstellung, mein Wohlstand, Reichtum, Gesundheit ist, sondern wenn mein Ziel dieser Übungen Gott als Person ist. Wenn ich das nicht mache, um geheilt, wiederhergestellt, erfolgreich und toll zu sein, sondern wenn ich das mache, um Gott zu begegnen, weil er so großartig ist, weil ich ihn so sehr lieb habe, weil er mir so wichtig ist, weil er als Person mein Schatz ist. Das ist wichtig. Ja. Es stimmt, natürlich ist es richtig, dass wenn wir das tun, verändern sich Dinge in unserem Leben. Ja. Aber das ist immer nur eine Folgewirkung davon. Gott lässt sich da nicht manipulieren und es kann durchaus passieren, dass wir da irgendwann das Gefühl haben, gegen die Wand zu reden mit unseren Gebeten. Wenn wir, und das macht ja niemand in böser Absicht, ja. Ich möchte jetzt niemanden einen Vorwurf machen oder so, weil wenn man jahrelang kämpft mit etwas, wenn man da seine tiefen Verletzungen hat, wo man sich wünscht, dass man da endlich frei wird davon und so weiter, natürlich, das sind ja berechtigte Wünsche, die ja Gott sieht. Und die ja Gott, da will ja Gott hineinwirken, ja. Aber es ist so wichtig, dass der, der uns das schenkt, das Ziel ist und nicht das Geschenk selber. So wie beim zu Weihnachten, ja. Natürlich freue ich mich über ein Geschenk, aber wenn man die Magie was schenkt, wird mir das Geschenk niemals wichtiger sein als meine Frau. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Gott ist wichtig, Gott ist, es geht um ihn, dass wir ihn suchen, dass wir ihn begegnen, dass, und auch die Sehnsucht danach. Da gibt es dieses wunderschöne Lied, das wir schon gespielt haben. Je mehr ich dich suche, umso mehr liebe ich dich. Je mehr ich dich liebe, umso mehr brauche ich dich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf. Ja? Aber wo einem die Suche nach Gott in dieses tiefe Liebesbeziehung hineinführt und hineinzieht, richtig gehend. Darum geht's, ja. Verwechseln wir das nicht. Ich möchte euch noch daran erinnern, ne, ich habe es eh schon gesagt, nicht, wo der John Wimber sagt, die geistliche Waffenrüstung ist ein Nebenprodukt meiner persönlichen Nähe zu Gott. Die werde ich nicht bekommen, wenn ich sie lautstark proklamiere, aber Gott eigentlich nicht wirklich nah bin. Dann wird mir mein Proklamieren und laut Bibel zitieren und so weiter auch nichts nützen. Ja, Gottes Nähe ist es, die uns unverwundbar macht, um es jetzt einmal ganz krass auszudrücken, seine Gegenwart in mir. Ich komme zum zweiten Schritt, wo der Paulus schreibt, dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Wenn ich das verstehe, was Gott von mir will, wenn ich sozusagen das Christ, das ist so diese, ein christliches Schlagwort, ist Berufung. Und das ist kein schlechtes Wort. Ich finde das gut, das Wort, dieses Wort Berufung. Das ist ja eine tiefe Sehnsucht von uns. Was ist meins? Was ist das Ding, wozu ich da bin? Ja? Wenn wir die gefunden haben, dann zieht uns das natürlich hinein, da auch was damit zu machen. Jakobus sagt, ein Glaube ohne Werke ist in sich selber tot. Ja? Und damit will er nicht sagen, dass wir hackeln sollen, wie die Blöden als Christen, sondern damit will er uns sagen, wenn ich mich das, was ich von Gott begriffen und verstanden habe, nicht dazu bringt, es auch zu leben, ja, dann ist da ein Problem. Weil dann ist da irgendwas, läuft da irgendwas falsch. Weil wenn ich es wirklich verstanden habe, dann kann ich gar nicht anders, als das in die Tat umzusetzen. Dann drängt es mich ja dorthin. Ja. Und die Frage ist dann auch noch, um Gott zu erfreuen, ja, was soll denn das jetzt schon wieder? Da tauchen dann so diese Bilder katholischer, ungesunder Volksfrömmigkeit auf, die dann uns einreden wollen, naja, wenn ich das mache, was Gott will, das wird sicher keinen Spaß machen. Das ist mühsam, zart, anstrengend und bäh. Oje, na puh, lieber nicht. Nur darum geht es ja überhaupt nicht, ja. Die Dinge, die uns Freude machen, die uns ausfüllen, jetzt. Bei mir ist es die Arbeit mit Menschen. Ich habe einen technischen Beruf erlernt. Ich bin ursprünglich gelernter Drucktechniker, ja, und habe da gute Jobs gehabt. Und wäre ich der geborene Techniker, hätte ich in Tirol vor vielen Jahren meinen Traumjob gehabt. Der war super, ja. Nur ich habe mit jedes Jahr die Sinnkrise bekommen, weil das nicht mein Ding ist. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe meine Behinderten. Ich mag die alle. Ich bin total gern mit denen zusammen, ja. Es taugt mir, macht mir Freude. Ich finde es so schön, ich meine, da jetzt diese Gemeinde leiten zu dürfen, das ist, ich habe mich gefühlt von Anfang an, obwohl ich nichts gewusst habe, am Anfang wie ein Fisch im Wasser auf gewisse Weise, ja. Weil Gott mich halt so geschaffen hat, das sind seine Gaben, seine Talente, die er mich in mich reingelegt hat, ja. Nicht, weil ich ein besserer Christ bin und so heilig und fromm, ja. Wer mich kennt, weiß das. Genau. Es geht darum, mir fällt da dieser Vers ein, der ja zu einem so eine Redensart geworden ist: Geben ist seliger als nehmen. Ja. Ein wirklich erfülltes Leben habe ich, und das ist sehr gegen unsere Zeit und sehr gegen unsere Kultur. In unserer Kultur geht es um Selbstverwirklichung und um die Erfüllung meiner Bedürfnisse. So, ich finde dann ein unheimlich bösartiger Satz ist, etwas ist richtig, wenn es sich für mich richtig anfühlt. Wurscht, wie es sich für einen anderen anfühlt. Ich bin wichtig. Und wenn ich es richtig finde, dann mache ich das. Weil hallo? Und das ist so verkehrt, das ist so ungesund, das macht uns selber und andere kaputt, das führt uns zu nichts Guten, wenn wir dem nachgehen. Es ist so viel schöner und erfüllender, wenn man für andere da sein kann. Und ich merke das, wenn mich dann Menschen zum Beispiel bitten darum, dass wenn sie sagen, ich brauche Gebet, hast Zeit für mich und so weiter, wie mich das selber berührt, wie schön das ist, dafür andere da sein zu können. Ja? Und dass Gott mich dazu verwendet, dass bei anderen sich was verändert, hoffentlich zum Positiven. Ja, ich meine, da denke ich mir, bitte, das ist das Beste. Es gibt nichts Besseres, als für andere da zu sein mit dem, was Gott in mich reingelegt hat. Gott zu erfreuen mit dem, was ich tue, ist so viel schöner, als wenn ich mich nur um mich selber drehe. Wenn ich mich nur um mich selber drehe, ist es letztlich ein sehr, sehr reduziertes Leben. Sehr, da bin ich echt so, habe ich so die Scheuklappen und die ganze Schönheit und Größe und Herrlichkeit rundum, das werde ich blind dran vorbeirennen. Schritt 3. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, finde ich. Das ist auch da, der muss da und da noch viel tiefer hinein. Weil da kämpfe ich sehr damit. Die Sache ist die, ich werde Gott auf dem Weg kennenlernen. Das ist auch so eine Falle. Wir werden nichts mit Gott erleben, wenn wir darauf warten, dass die Leuchtschrift am Himmel erscheint. Ja, manchmal tut sie das und meistens tut sie das dann, wenn richtig heftige Herausforderungen auf Menschen warten, auf diesen Weg. Dann kommt die Leuchtschrift am Himmel so, ist jetzt nur so ein Bild, ja, versteht's mich nicht falsch, aber so ganz starke Eindrücke, ganz starke Prophetien, ganz starke Erlebnisse mit Gott. Ja, und die sind meistens der Startschuss für etwas, für eine Reise, auf der ganz, ganz große Herausforderungen warten. Meistens ist es so, wenn ich in Bewegung komme, wenn ich mich auf den Weg mache, dann werde ich Gott erleben. Ich habe einmal auf einer Vaterherzkonferenz ein schönes Bild gehört für dieses Vertrauen in Gott, wo er gesagt hat, das ist so, wie wenn du beim 3-Meter-Brett stehst, vor einem leeren Swimmingpool, ja, und Gott sagt zu dir, schau, dein Job ist es, da runter zu springen, und mein Job ist, dass das Wasser rechtzeitig da ist. Und manchmal ist das so, ja. Und wenn wir diesen Sprung dann aber schaffen, was ist das für ein großartiges Erlebnis dann? Wie unglaublich großartig ist das dann, wenn wir solche Dinge mit Gott erleben? Ebenso wie die Michaela, wie sie gesagt hat, sie beten da für diese Arbeitskollegin für Heilung und dann tut sich was. Und sie betet am Telefon mit ihr und dann tut Gott offensichtlich was. Ich meine, was sind das für tolle Erfahrungen? Da erleben wir Gott. Und da lernen wir es mehr Seiten von ihm kennen. Da lernen wir seine Größe und seine Herrlichkeit und seine Kraft auf eine Art und Weise kennen, die wir niemals erleben werden, wenn wir das nicht tun. Ja. Also ein Stück weit werden wir Gott versäumen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Und das ist, ich habe mir da aufgeschrieben, wenn ich nicht den spontanen Impulsen des Heiligen Geistes folge, werde ich nie erleben, wie Gott mich führen und wie er durch mich wirken kann und will. Ja. Und deswegen freue ich mich so über solche Geschichten, weil die spornen mich dann auch an. Mir gelingt das, ich kämpfe da sehr damit. Ja. Es hat Zeiten gegeben, da ist mir das wirklich leicht gefallen. Da habe ich auf der Straße für Leute betet und so und es war super. Jetzt ist das, ich weiß nicht. Ich will da jetzt keine Analyse starten, ich habe die Antwort selber nicht, aber es ist auch nicht wichtig. Ja. Wichtig ist, dass ich dranbleibe. Wichtig ist, dass ich immer wieder aufs Neue versuche. Ja. Und auch wenn ich das nicht tue, oder wenn ich könnte jetzt sagen, naja, was ich sicher nicht machen werde, ist, dass ich mich zurückziehe und sage, na, bei mir funktioniert es eh nicht, lass mal es bleiben. Das ist für mich keine Option. Nein. Nein, 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 weil unser Auftrag, mein Auftrag, den Jesus für mich hat, ist, seinen Dienst hier und heute fortzusetzen. Der John Wimber sagt, dazu gehört die Proklamation und die Demonstration. Das sind jetzt zwei Fachausdrücke. Mit Proklamation meint er, dass wir die Botschaft von Jesus weitergeben und diese Botschaft hat eine Kraft. Das ist einfach so, dass deine geistliche Kraft dahinter steht. Und mit Demonstration ist gemeint, dass Gott durch übernatürliches Wirken diese Botschaft bestätigt. Und er sagt zu Recht, und das ist ein biblisches Prinzip, wenn er sagt, dass die beiden Dinge gehören zusammen. Und wenn wir nur eins von beiden machen, ist es nur die halbe Botschaft. Dann fehlt die andere Hälfte. In der Apostelgeschichte hat das der Lukas so aufgeschrieben, dass er geschrieben hat, die Apostel haben die Botschaft von Jesus gepredigt und Gott bestätigte die Botschaft der Apostel durch die Zeichen und Wunder, die ihnen folgten. Das ist das biblische Prinzip dahinter. Ja, es braucht einfach beides. Und wenn uns das Letztere noch nicht so gut gelingt, macht ja nichts. Wir probieren es einfach immer wieder. Wir suchen mehr Gottes Nähe und Gegenwart. Wir verbringen mehr Zeit mit ihm und irgendwann wird der Groschen fallen und dann wird es auf einmal passieren und auf einmal wird es dann vielleicht nicht immer leicht sein. Ich höre auch von Leuten, die das oft machen, denen das Teil ihres Alltags ist, die immer wieder sagen, es fällt mir immer wieder schwer. Es ist nicht immer einfach, ja. Aber die haben halt gelernt, auf den Heiligen Geist zu hören und ich möchte dort auch dorthin, ja. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, geht es nicht darum, dass ich mein Ticket in den Himmel habe, sondern geht es darum, dass ich hier und jetzt den Dienst von Jesus weiterführe. Das will ich machen, das wünsche ich mir. Und ein letzter Punkt noch. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Wenn wir Gottes Kraft erfahren, dann hilft uns das enorm weiter, weil das alles verändert. Ich habe Gottes Kraft erlebt am Ostersamstag, Karsamstag 1997 in Wien, Kurberg Oberla, wie wirklich so ein Heilungswunder an mir passiert ist, wo es wirklich so war, also meine Seele war dermaßen verkrüppelt, dass ich mich zu sagen getraue, das war so, wie wenn mir ein Bein neu gewachsen wäre, was ich vorher nicht hatte. Es war wirklich so. Ja. Und dieses Erleben von Gottes Kraft, da war nachher nichts mehr so wie vorher. Das hat mein Bild von Gott völlig verändert und auch mein Bild von mir selber. Da war nichts mehr so wie vorher. Und das ist natürlich nicht immer so dramatisch, aber auch viele kleine Dinge machen in Summe einen Unterschied, wenn man es immer wieder nicht so großartige Dinge erlebt, das ist ja dann egal, ja. Auch die Summe, wenn ich es immer vieler kleiner Dinge macht was mit mir, lasst mich nicht unverändert. Ja. Und das gibt uns auch die Kraft, um Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern. Und ich meine, ein Beispiel ist, für das ich selber erlebt habe, das war mein schweres Burnout, durch das ich durchgegangen bin. Das heißt, vom Februar 97 war da, Februar 2007, 4 Monate vor der Hochzeit, werde ich nicht vergessen. Und die Margit auch nicht. wie ich zusammengeklappt bin, baff, und es ist nichts mehr gegangen. Ich bin nur mehr gelegen, ja. Ich habe nicht einmal Nachrichten, nicht einmal, wenn ich 3 Minuten Radio gehört habe, Nachrichten gehört, aber wieder abdreht, weil mir hat es das Hirn zerrissen, weil das so anstrengend war für mich, ja. Und das war eine furchtbare Zeit, die ich niemandem wünsche, ja. Einerseits, aber, und jetzt kommt das große Aber, und da bin ich eins mit Lauren Sandford, der ein gutes, sehr gutes Buch darüber geschrieben hat, über seine persönliche Geschichte, der auch durch ein schweres Burnout durchmarschiert ist. Das hat mir sehr geholfen, was er geschrieben hat. Wo er gesagt hat, das war die furchtbarste Zeit seines Lebens, aber ist Gott so dankbar, dass er da durchgegangen ist, weil Gott hat mich so verändert dadurch. Ich war nachher kein anderer Mensch, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich war nicht mehr dasselbe wie vorher und es war gut und wichtig so. Und es hat wirklich wehgetan, da so einen brutalen Bauchfleck hinlegen zu müssen. Und es war für mich ein bisschen beschämend, erkennen zu müssen, dass ich so einen brutalen Bauchfleck braucht habe, weil Gott mich scheinbar anders nicht erreicht hat. Ja. Aber er hat es gut gemacht. Er hat was Gutes draus gemacht. Er hat mich verändert. Und an seiner Hand und mit seiner Hilfe bin ich als ein Mensch daraus hervorgegangen, der nachher Jesus deutlich ähnlicher war als vorher. Nicht, dass ich schon perfekt bin, ganz sicher nicht, aber da bin ich wichtige Schritte weitergekommen. Ja. Paulus schreibt es im Römerbrief. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Ja. Manchmal geht es nicht sofort. Manchmal ist es zart. Manchmal müssen wir durch das, was der Psalmist, der David im Psalm 23 als das Tal der Todesschatten beschreibt. Ja. Auch das gehört zur Nachfolge von Jesus dazu, dass es manchmal solche Zeiten in unserem Leben gibt. Aber Jesus geht da mit uns durch. Wir sind an seiner Hand. Er ist bei uns und an seiner Hand wird er es gut machen. Und werden wir stärker, liebevoller und barmherziger aus solchen Krisenzeiten hervorgehen. Ja. No. Er versteht mich nicht. Kannst du mir die nächste Folie zeigen? Genau. Ich wollte euch diese Schritte noch einmal zeigen. Was hole ich mir aus dieser Bibelstelle heraus? Es ist ja nicht so, dass Gott mich da herstellt, damit ich gescheit rede, sondern er will ja mir auch was sagen. Er will ja uns allen was sagen und bei allen gehöre ich mit dazu. Ja. Ich möchte aufhören, zurückzuzucken und Ausreden zu suchen, wenn sich Möglichkeiten ergeben, für Menschen zu beten. Ja. Immer wieder, wenn man es sehen will, sind diese Gelegenheiten immer wieder da. Ja. Das ist für mich eine sehr hohe Hürde, das habe ich euch schon gesagt. Das ist für mich nicht einfach. Aber ich möchte mich dem stellen, ich werde mich dem stellen und ich werde nicht locker lassen, bis es mir gelingt. Ich weiß, wenn ich den Schritt nicht gehe, wird mir eine ganz wichtige Seite von Gott verschlossen bleiben, für mich persönlich. Und das will ich nicht. ich möchte nicht, dass diese Seite von Gott mir verborgen bleibt und ich die nicht erlebe. Das wäre total schade, weil da verkaufen wir auch unser Erbe, das wir als Vineyard-Gemeinde haben. Weil das ist Herz und Kern dessen, wozu Gott uns ganz besonders berufen hat als Vineyard-Gemeinde, dass dieses übernatürliche Wirken ein ganz normaler Teil unseres Alltages und unserer Nachfolge ist. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil wir so einen großartigen Gott haben. Ja? Da geht es nicht darum, dass wir jetzt die Helden sind, sondern darum, dass Menschen durch übernatürliches Wirken Begegnungen mit Gott haben, dass Gott das Herz von Menschen anspricht, indem er sie heilt, indem wir prophetische Eindrücke oder was auch immer für Menschen haben. Ja. Gott möchte durch uns andere Menschen berühren. Und wenn er sie dann berührt hat, dann können wir ihnen sagen, wenn dann was passiert, wenn ich zum Beispiel bete für jemanden und da passiert etwas, dann kann ich dann erzählen, ja schau, das ist Jesus. Und wenn ich dann was erzähle, dann weiß die Person, okay, ich erzähle dir jetzt keine frommen Geschichten, weil ich in irgendeiner Sekte bin, sondern da steht eine Kraft dahinter, das ist was Reales. Das hat Hand und Fuß, das ist jetzt nicht irgendwas, sondern der Gott, von dem ich erzähle und der in mir wohnt, der ist echt. Ja. Und ich merke, dass bei mir auch die Botschaft von Jesus noch tiefer sickern muss. Es ist einfach so. Das ist ein lebenslanger Lernprozess. Lasst euch da nicht entmutigen und gebt es nicht auf. Wir werden unser Leben lang Jesus immer besser kennenlernen und immer besser verstehen und immer mehr eintauchen in seine Schönheit, seinen Charakter, seine Größe, seine Herrlichkeit und alles, was dazugehört. Ja? Und ich möchte auch einfach noch tiefer eintauchen, mich noch tiefer davon prägen lassen. Ja. Mir ist es wirklich wichtig, dass man oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin mir oft meiner Unvollkommenheit bewusst, ja, was ich alles noch nicht kann, verstanden habe, was mir noch fehlt, ja. Aber ich habe aufgehört, mich davon entmutigen zu lassen, ja. Manchmal zieht es mich schon an. Dann denke ich so, jetzt hast du so, noch immer bringst du das nicht zusammen, das gibt's ja nicht, ja. Aber ja, ich habe gelernt, mich davon echt nicht runterzuziehen zu lassen, ja. Sondern zu sagen, okay, es gibt diesen blöden Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen, ja. Wenn wir mit Jesus gehen, ist das kein blöder, leerer Kalenderspruch. Wenn wir mit Jesus gehen, ist das eine tiefe geistliche Wahrheit. Weil wenn wir hinfallen, dann ist Jesus da. Dann wäscht uns seine Gnade rein von allem, was wir verbockt haben, von allem, wo wir schuldig geworden sind, wo wir Menschen oder uns oder andere verletzt haben. Er wäscht uns rein davon. Und weil er uns reinwäscht, können wir wieder aufstehen. Und wir können die Krone aufsetzen, die er uns verliehen hat. Nicht, weil wir so super sind, weil wir die Größten sind, weil ich ein Prinz oder meine Frau eine Prinzessin ist, sondern weil wir Königskinder sind des allerhöchsten Gottes. Ja. Also dieses Aufstehen, Krone richten, weitergehen, merkt euch das. Mit Jesus ist das eine tiefe geistliche Wahrheit. Ja. Das hat was und das ist wirklich so. Ja, was ich mir wünsche, und ich möchte jetzt zum Schluss kommen, ich habe noch einiges aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel und bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Was ich mir wünsche für mich und für uns gemeinsam ist, dass wir durch diese Geschichten, einerseits, so, schauen wir mal, ob es geht. Nö, will nicht. Egal, lassen wir es. Ist nicht so wichtig. Lass gut sein. Dass wir durch die geistlichen Übungen Gott näher kommen, dass uns das verändert, dass es uns gelingt, das in die Tat umzusetzen und dass uns das stark genug macht, um auch schwierige Zeiten, um Herausforderungen mit Gottes Hilfe so zu meistern, dass wir nicht kaputt gehen dran, sondern dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Das ist mein Wunsch und ich möchte schließen, das ist das Ziel, wo ich hin möchte. Und ich habe jetzt einmal eine eine ganz bekannte Bibelstelle aus einer ganz anderen Übersetzung euch mitgebracht. Da heißt es, schreibt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, weil Gott euch so total und ohne Ende liebt, sage ich jetzt euch Folgendes, setzt euch radikal für die Sache Gottes ein. Es sollte so laufen, dass ihr euch total Gott zur Verfügung stellt, dass ihr so lebt, dass Gott sich darüber freut. Das ist doch nur eine normale Sache, Gott so radikal zu dienen, oder? Weil Gott mich so total und ohne Ende liebt. Genau, die Volksbibel ist das, die viel gescholtene. Die habe ich zu Hause. Und manchmal ist die richtig gut. Weil Gott mich und dich und jeden von uns total und ohne Ende liebt. Römer 12, 1. Setzt euch doch radikal für die Sache Gottes ein. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird das leicht sein. Dann wird uns das nimmer mehr schwerfallen. Und ich bete, dass wir wirklich, das ist mein Gebetsanliegen für heute. Und ich bete am liebsten jetzt gleich. Vater, ich danke dir so, dass du uns so total und ohne Ende liebst. Vater, das macht mich auf gewisse Weise sprachlos. Ich meine, wenn ich das check und das verstehe, das ist wirklich zu großartig, um es zu begreifen. Und Vater, ich bete, dass du das in meinen Alltag hineinziehst. Dass du mir hilfst, dass ich mich von dir verändern lasse, dass ich die Zeit mit dir verbringe, jeden Tag, die ich brauche, um das leben zu können, die ich brauche, damit mir das jeden Tag wirklich bewusst ist. Ich bete, dass du uns allen gemeinsam, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns hilfst und so ergreifst, dass wir wissen, wofür bin ich denn eigentlich da? Was ist mein Ding? Ich bete, dass du zu denen jetzt sprichst, die da noch kämpfen damit, die dann noch nicht so Klarheit haben drüber. Dass du wirklich zu denen sprichst jetzt und ihnen ein Stück weit die Tür öffnest, eine Richtung zeigst, einen ersten Anstoß gibst, zu sehen, ha, da geht's hin, in diese Richtung sollte ich gehen. Ich bete, dass du uns hilfst, von uns selber wegzuschauen, von unseren Ängsten, von unserer Menschenfurcht. Ich bete in Jesu Namen, dass diese Menschenfurcht jetzt wirklich rausgeht bei uns. Dass die in Jesu Namen verschwindet, sich auflöst und verschwindet vor dem, was du bist. Und ich sehne mich danach, ja, dass wir alle gemeinsam wirklich zutiefst verändert sind. Und dass wir so verändert sind, dass wir gar nicht mehr anders können. Dass wirklich unser Herz so voll ist von dir, dass es nicht mehr anders kann, als rauszusprudeln, was du für ein wunderbarer Gott bist. Und ich bete auch, dass deine Kraft und Autorität durch uns, Menschen durch uns erleben können. Dass Menschen durch die Vollmacht, die du uns verliehen hast, zutiefst berührt werden von dir und sich wieder dir zuwenden. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und in uns arbeitest. Du weißt, wo wir alle stehen. Du kennst uns viel besser als wir uns selber. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und wirkst unter uns.